Es war ein historischer Moment, als in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1989 die Berliner Mauer fiel. Und ein entscheidender Schritt auf dem Weg der Wiedervereinigung. In diesem Jahr feiert der Mauerfall sein 25. Jubiläum. Radio KIT-Reporter Frank Winkler hat sich aus diesem Anlass zu einem Gespräch mit Historiker Professor Rolf-Ulrich Kunze getroffen.
Ein Wendepunkt nicht nur in der deutschen, sondern in der gesamten Geschichte des 20. Jahrhunderts, in der sich eben viele Linien verdichten, die im Ersten Weltkrieg und in der bolschewistischen Oktoberrevolution angefangen haben. Es hängt zusammen mit dem Ende der Sowjetunion und mit der friedlichen Revolution in der DDR, die zusammenwirken und eben die Überwindung einer Systemgrenze ermöglichen, an die keiner mehr geglaubt hat.
Wie haben Sie am 9. November 1989 den Mauerfall erlebt?
Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich bin selbst ein Kind einer Familie, die aus der DDR kommt, in der es sehr viele DDR-Übersiedler gab, für die das gilt, was man auch für viele Sowjetbürger gesagt hat. Es gibt drei Sorten von Menschen, diejenigen, die im Knast gesessen haben, diejenigen, die im Knast sitzen und diejenigen, die im Knast sitzen werden. Ich gehörte eben, weil ich in der Bundesrepublik geboren war, nicht dazu und konnte in die DDR reisen, habe das relativ oft getan. Das prägte eben meinen Blick darauf und ich war am 9. November 1989 auch zusammen mit einem typischen DDR-Übersiedler meiner Familie, der selbst in einem Straflager gesessen hatte, viele Jahre im Uranbergbau, dann freigekauft worden war in die Bundesrepublik. Und das prägte natürlich unseren Blick auf die Dinge vor dem Fernseher, wie bei den meisten anderen Menschen auch. Und das war Fassungslosigkeit. Wir konnten eben zunächst einmal überhaupt nicht wirklich verstehen und ankommen lassen, welche Bilder da über den Bildschirm liefen. Und es war eigentlich auch nicht überschäumende Freude, die sich bei uns breit machte, sondern eine gewisse Leere, weil man erstmal begreifen muss, was da wirklich vor sich geht. Das hat einige Zeit gedauert.
Dann ist ja nicht der 9. November der Tag der Deutschen Einheit, sondern der 3. Oktober. Wie kommt es denn?
Gedenktage sind für den Historiker immer etwas ganz Wunderbares. Sie sind in jeder Weise ja immer soziale, historische, mediale Konstruktionen, in denen sich alle möglichen Interessen artikulieren. So ist das auch am 3. Oktober. Er ist eben der Erinnerungstag an die staatliche Herstellung, an den Vollzug der Wiedervereinigung und eben nicht so sehr an den Prozess, den wir am 9. November und seinem wesentlichen Ergebnis, eben dem Mauerfall in Berlin, festmachen. Ich denke, man sollte hier nicht so beckmesserisch sein und sehen, dass es eben den 3. Oktober ohne den 9. November nicht gibt. Und man sollte vor allen Dingen erkennen, dass es eine Gedenkdimension der Tiefe am 9. November gibt. Es gibt eben nicht nur den 9. November 1989, es gibt eben den 9. November 1918 und es gibt den 9. November 1923 und den 9. November 1938. Das gehört gewissermaßen dazu. Das müssen wir immer mitdenken und das geschieht auch in der Art und Weise, wie wir den 3. Oktober feiern. Und ich denke, da sollte der Historiker sehr darauf achten, dass es auch so bleibt.
Im ersten Teil unseres Interviews zum 25. Jubiläum des Berliner Mauerfalls hat Professor Rolf-Ulrich Kunze das Ereignis aus seiner Sicht geschildert. Im nun folgenden zweiten Teil geht er auf weitere Ereignisse ein, die an einem 9. November stattfanden und Geschichte schrieben.
Ja, am 9. November 1918, am Ende des Ersten Weltkrieges, der große Systembruch vom Deutschen Kaiserreich hin zur Republik von Weimar, mitten in einer bürgerkriegsähnlichen Situation, in der noch gar nicht entschieden ist, ob es nicht am Ende doch ein Sowjetdeutschland geben würde. Es wurde dann eine Republik ausgerufen von Philipp Scheidemann, die sich als stabiler erwies, als man dachte. Es gibt überhaupt keine Notwendigkeit zu sagen, dass die Republik von Weimar scheitern musste am 30. Januar 1933. Ein wichtiger Wendepunkt deutscher und europäischer Geschichte. 9. November 1923, Hitlerputsch in München, der zusammengeschossen wird von der Münchner Schutzpolizei vor der Feldherrnhalle. Stellen Sie sich mal einen Moment lang vor, es wäre nicht so gewesen. Eine interessante Frage der If-History. 9. November 1938, reichsweites Pogrom gegen die Juden, eine wichtige Eskalationsstufe im radikalen Antisemitismus und im Zivilisationsbruch des Nationalsozialismus, obwohl auch hier immer wieder zu bedenken ist, dass es einen Kontext gibt und dass auch zwischen dem 9. November 1938 und seiner Radikalität und der tatsächlichen Vernichtung in Vernichtungslagern noch ein Weg zurückgelegt wird, Entscheidungen getroffen werden, Akzeptanz gefunden werden muss bei Entscheidungsträgern für ein solches Projekt. will sagen, es gab noch viele mögliche Wendepunkte, an denen wir Historiker eben Entscheidungen rekonstruieren müssen von konkreten Tätern.
Worin sehen Sie bei uns auch die Verantwortung in der Geschichte, auch jetzt, was uns die Mauer gelehrt hat in dieser Teilung Deutschlands?
Ja, danach wird der Historiker immer gerne gefragt, nach Lehren, die man aus irgendetwas ziehen kann. Eigentlich ist das nicht so ganz seines Amtes, diese Lehren zu formulieren. Er kann eigentlich nur die Voraussetzungen dafür schaffen, dass eine Gesellschaft im Prozess der öffentlichen Ausverhandlung des Geschichtsbilds Lehren daraus zieht. Er kann Angebote machen. Natürlich formuliert er auch Lehren. Das ist menschlich, er ist ja selber Zeitzeuge. Ich erwähnte das ja eben, dass auch in meiner Biografie, Familienbiografie, dies eine Rolle spielt. Er darf nur eben nicht erwarten, dass seine Lehren diejenigen sind, die sich im gesellschaftlichen Diskurs automatisch durchsetzen. Er ist eher dafür zuständig, an Dinge zu erinnern. Vielleicht auch an die, die im Augenblick nicht so sehr im Vordergrund der medialen Öffentlichkeit stehen. Er ist dafür verantwortlich, neue Quellen zu finden, unter anderem gerade auch im privaten Bereich, familiengeschichtliche Quellen wie Fotoalben, Tagebücher, Briefe, Überlieferungen familiärer Art. Das ist wichtig. Geschichte hat eine prozessual-objektive Dimension, wenn sie als Wissenschaft betrieben wird. Da werden keine normativen Aussagen getroffen. Das geschieht immer wieder neu. Und insofern ist Geschichte ein Teil der kulturellen Praxis. Und daran soll sich der Historiker lebhaft beteiligen.